Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Politiker der Grünen, lange Zeit im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung gewesen, Gründer des Zentrums für liberale Moderne in Berlin. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Schiff.
Sie kommen gerade zurück aus den USA, also nicht gerade, aber vergangenen Freitag sind Sie zurückgekommen, haben dort Ihr Buch vorgestellt, Defending Freedom, auf Deutsch Freiheit verteidigen. Wie haben denn die Amerikaner auf dieses Buch reagiert?
Na, die Amerikaner wäre jetzt ein
bisschen
übertrieben.
Die Sie getroffen
haben. Ich
habe
jetzt nicht die ganze 300 Millionen. Es war doch großes Interesse und man merkt, dass uns doch die gleichen Themen, Fragen, Probleme beschäftigen, diesseits und jenseits des Atlantik. Auch in den USA eine Krise der liberalen Demokratie und eine wahnsinnige Polarisierung der Gesellschaft. Das grenzt schon an einem zivilen Bürgerkrieg und auch da stellt sich die Frage, wie wir liberale Demokratie wieder attraktiv machen können und Antworten finden für den Teil der Gesellschaft, der sich ausgegrenzt fühlt und mit der ganzen Richtung nicht einverstanden ist.
Das wird auch ein Thema sein in dieser Mittagsstunde. Wir werden unter anderem über die AfD sprechen und die Frage, wie sie sich als bürgerliche Partei profilieren will, ob das gelingen kann. Das wird allerdings erst ganz am Ende der Stunde der Fall sein. Zuerst sprechen wir gleich über das NATO-Außenministertreffen in Brüssel. Heute treffen sich die NATO-Außenminister in Brüssel und der Bundesaußenminister Heiko Maas will zur Reform der NATO beitragen. Er fordert die Einsetzung einer Expertenkommission. Das will er als Vorschlag heute Nachmittag einbringen. Maas reagiert damit auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der hat ja gesagt, dieses schöne Wort vom Hirntod, die NATO sei hirntod. Man könne sich auf die Amerikaner nicht mehr verlassen, hat er gesagt. Und jetzt gerade vor dem Treffen hören wir nochmal Emmanuel Macron.
Je pense qu'on a besoin de vérité. La pudibonderie ou l'hypocrisie, ça ne marche pas dans les temps qui courent. Pourquoi? Parce que nos concitoyens le voient. Nous sommes dans un monde ouvert.
Also er sagt, wir müssen doch die Wahrheit sagen. Schamhaftes Schweigen und Heuchelei sind doch keine Lösung, denn die Bürger kriegen die Krise doch mit. Wir leben doch in einer offenen Gesellschaft. Herr Füchs, da tut Macron vielleicht der NATO einen Gefallen, wenn er da so dezidiert Kritik übt, weil sich die NATO dann mit sich selbst auseinandersetzen muss.
Kommt drauf an, mit welchem Ziel man diese Kritik übt.
Also
mit dem Ziel, zu sagen, die NATO zu beerdigen, weil sie jetzt schon hirntot ist, oder sie wieder zu beleben. Aber Macron hat natürlich recht, dass die NATO tatsächlich in einer Krise ist. Allerdings nicht nur, weil Präsident Trump und die jetzige amerikanische Administration gar keinen Sinn haben für die Bedeutung einer Allianz und die Verpflichtungen, die das mit sich bringt und das Minimum an Respekt, was man untereinander aufbringen muss in einem solchen Bündnis. Auch auf der europäischen Seite liegt viel im Argen, gerade auf der deutschen. Wir waren sehr lange Trittbrettfahrer der transatlantischen Allianz, haben die Frage der europäischen Sicherheit an die Amerikaner und dann noch an die Briten und Franzosen delegiert. Aber im Kern geht es, glaube ich, darum, dass man den Geist der NATO wiederbeleben muss. Daran hängt alles ab. Das war ja viel mehr als ein Militärbündnis. Es war ein Bündnis liberaler Demokratien mit gemeinsamen Werten. Und wenn das verloren geht, dann geht auch die NATO den Bach runter.
Meinen Sie denn, dass Macron wirklich sagen würde, wir Europäer müssen uns ganz auf Europa konzentrieren und wirklich die NATO spalten? Also hier die Europäer, da die Amerikaner? Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich so will.
Es ist ein bisschen doppelbödig. Einerseits kehrt er schon zurück zur alten gaullistischen Tradition. Und die war immer von der Vorstellung geprägt, einer Äquidistanz, damals zu Sowjetunion und USA, einem eigenständigen Europa und Frankreich als eine eigenständigen Großmacht. Die Zeit ist natürlich vorbei. Ich hoffe, dass es tatsächlich einen ernsthaften Anlauf gibt, die NATO wieder zu beleben. Nicht nur, weil sie meines Erachtens, und das sagen eigentlich alle Militärfachleute, für die Sicherheit Europas nach wie vor unentbehrlich ist, sondern weil wir in einer sehr krisenhaften Welt leben, in der die liberale Demokratie herausgefordert wird durch autoritäre Mächte wie China und Russland oder den Iran. Und wir brauchen eine solche Allianz der Demokraten, um für eine normative internationale Ordnung einzutreten.
Und deswegen hat der NATO-Generalsekretär Stoltenberg ja auch direkt da auf Macron reagiert und eben gesagt, das Bündnis muss erhalten bleiben. Er hat es verteidigt, die NATO verteidigt. Er hat gesagt, es braucht eine europäische europäische Einigkeit, aber nicht als Alternative zur transatlantischen Einheit, sondern eben die europäische Einigkeit im gesamten NATO-Umfeld. Aber das Problem ist ja, die einzelnen Staaten haben natürlich sehr unterschiedliche Sicherheitsinteressen.
Ja, vor allem, wenn man nach Mittelosteuropa schaut, wird die Diskussion ganz anders geführt als bei uns. Genau. Ja, also für die Polen oder für die Balten ist die NATO nach wie vor ihre Lebensversicherung, ihre Rückversicherung. Und wenn man sie in Frage stellt, droht man Europa eher zu spalten. Ich bin völlig damit einverstanden, dass Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen muss, dass wir eine stärkere Kooperation brauchen zwischen europäischen Staaten, so was wie eine europäische Verteidigungsunion, aber eben nicht gegen die NATO, sondern als ein starker europäischer Pfeiler in der NATO. Das ist vielleicht auch die beste Form, mit der wir noch die USA beeinflussen können. Trump ist das eine, aber im Kongress, also im amerikanischen Senat und im Repräsentantenhaus, gibt es nach wie vor einen großen Rückhalt für transatlantische Allianz.
Darauf muss man bauen. Und Heiko Maas will also heute Nachmittag diese Einsetzung der Expertenkommission vorschlagen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Ist das jetzt nur sozusagen ein, ja, dass man sich zeigt, dass man sagt, also hier, wir haben auch eine Idee zur Reform. Bringt das wirklich was?
Das erinnert so ein bisschen an den alten Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis.
Eine Kommission, ja.
Einen Arbeitskreis. Ja, ich meine, kann nicht schaden, wenn man jetzt noch ein paar kluge Köpfe zusammenruft, um Reformvorschläge auszuarbeiten. Aber ich glaube, es geht weniger um Strukturen, sondern darum, ob wir überhaupt noch zu einer gemeinsamen Politik fähig sind. Und das ist eine Sache von Regierungen und Parlamenten.
Gut, aber vielleicht wäre es gut, dass auch von diesem Treffen heute Nachmittag dann so ein Geist der Geschlossenheit ausgeht. Könnte ja sein, dass dem so sein wird. Heute vor 30 Jahren hat die UN-Vollversammlung die Kinderrechtskonvention verabschiedet. Zum Schutz der Kinder in der gesamten Welt, zum Schutz vor Hunger, vor Heimatlosigkeit, vor Ausbeutung. Hier zu Gast Ralf Füchs, Politiker der Grünen, Gründer des Zentrums für liberale Moderne. Herr Füchs, als wir über dieses Thema Kinderrechte heute früh in der Redaktionskonferenz gesprochen haben, da haben wir gemerkt, natürlich ist das ein sehr, sehr facettenreiches Thema. Aber ganz wichtig ist ja die Frage, wie können denn Kinder so stark gemacht werden, aber auch so erzogen werden, dass sie zu guten Demokraten werden? Haben Sie da eine Antwort?
Ja, ich glaube, dass Kinder beides brauchen: Freiheit, Freiräume, um für ihre eigene Entwicklung ihren eigenen Weg zu finden, und doch auch sowas wie eine liebevolle Bestimmtheit. Wenn Sie das Stichwort Demokratie nennen, Demokratie ist eben beides. Es ist Freiheit und gleichzeitig Grenzen der Freiheit, nämlich dort, wo die Rechte und Freiheiten anderer verletzt werden. Und nach meiner Erfahrung mit meinen eigenen Kindern und mit meinen inzwischen 4 Enkelkindern muss man so einen Mittelweg finden.
Zwischen Strenge und,
ja, genau. Also zwischen laissez-faire. Und ja, also sozusagen die alte Idee dieser antiautoritären Erziehung oder eben Nicht-Erziehung. Mhm. Kinder dürfen alles, was sie wollen. Das hat sich, glaube ich, als eine Sackgasse entpuppt. Man darf nicht unterschätzen, dass Kinder, ich will nicht pauschalisieren, aber sich leicht auch zu kleinen Tyrannen entwickeln können.
Trotzdem gerade diese Frage, erziehen ja oder nein. Wir haben heute früh mit Ann-Sophie Winkelmann gesprochen. Die ist Erzieherin in einem Kinderladen in Berlin. Und sie möchte auf Augenhöhe mit den Kindern sein. Und erziehen möchte sie nicht.
Also erziehen ist für mich schon auch wieder verbunden mit so einem Machtgefälle. Ja, da weiß wieder jemand besser, wo es lang geht. Und darum geht es ja genau. Also ich würde mich so als Begleiterin verstehen. Erziehung ist für mich kein wertvoller Begriff, muss ich tatsächlich sagen. Da geht es immer irgendwie, ja, wie gesagt, dass jemand besser weiß, wo es lang geht und jemand anders das zu lernen hat. Ich glaube, beide Seiten sind Lernende.
Beide Seiten sind Lernende. Das finde ich eine gute These. Andererseits könnte es sein, dass Kinder dann zu kleinen Tyrannen werden, wenn man sie nicht erzieht. Also, ich weiß es nicht.
Das ist eine richtige Gratwanderung. Es ist natürlich richtig, dass man Kinder als Subjekte mit eigenem Recht behandeln muss. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte von Kinderrechten. Das ist eigentlich eine relativ junge Idee. Früher wurden Kinder einfach als Eigentum ihrer Eltern betrachtet. Und das Verbot körperlicher Züchtigung ist gesetzlich in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, erst im Jahr 2000 beschlossen worden.
Das weiß ich nicht genau. Vielleicht, ich gucke mal durch die Scheibe, ob man das nochmal recherchieren
könnte. Ich glaube schon, ja. So, und diese ganze Idee, dass Kinder eben nicht Objekte von Erwachsenengewalt und Willkür sind, sondern als eigenständige Rechtsperson.
Ja. Ja.
Aber gleichzeitig finde ich es ein bisschen daneben, so zu tun, als gäbe es kein Gefälle. Natürlich gibt es ein Gefälle zwischen Erwachsenen und Kindern. Nicht nur was Lebenserfahrung, Wissen, einen bestimmten Reifegrad betrifft. Faktisch sind Kinder eben doch abhängig von ihren Eltern und von den Betreuungspersonen. Und daraus erwächst eine große Verantwortung für diejenigen, die das wahrnehmen.
Ja, in der Tat, die Verantwortung. Und die will Ann-Sophie Winkelmann auch auf jeden Fall wahrnehmen. Und sie sagt, wie sie denn vorgeht, um eben nicht zu erziehen.
Für mich würde es vor allem darum gehen, mich darum zu bemühen, dass die Kinder gesehen werden mit ihren Anliegen, mit ihren Wünschen, aber auch mit ihrem Widerstand, mit ihrem Ärger, den sie haben, gerade darüber, dass die Dinge nicht so möglich sind, wie sie sich das wünschen. Das heißt für mich, da stehen zu bleiben, das Kind wirklich zu sehen, auch zu spiegeln. Ne? Also ich sage dann, boah, das macht dich jetzt wütend, dass ich sage, wir gehen jetzt raus und du willst gar nicht rausgehen. Dann hole ich vielleicht gar nicht mal so groß aus, zu erklären, warum das jetzt nicht möglich ist, weil wir sind jetzt nur noch eine Fachkraft oder zwei und so weiter, sondern ich sage, Mann, das ist blöd für dich, das verstehe ich. Mir fällt gerade keine andere Lösung an. Kannst du trotzdem mitkommen oder hast du eine Idee? Es geht um die Anerkennung, dass das für das Kind jetzt blöd ist. Ganz schlicht und ergreifend.
Also Spiegelung des Kindes und in Worte fassend dessen, was gerade passiert.
Ja, dazu gehört ja auch, dass Kinder lernen, Frustration auch auszuhalten und dass es eben nicht immer nach ihrem Willen geht, sondern dass man Kompromisse finden muss, Rücksicht nehmen muss. Und manchmal auch Entscheidungen akzeptieren muss, die einem nicht gefallen. Das gehört zum wirklichen Leben dazu.
Jetzt haben die Kollegen hinter der Scheibe, Nicole Dittmer, die Redakteurin, herausgefunden, wann das war, dass das körperliche Züchtigung unter Strafe gestellt wurde. Das war 1998. Sie haben also recht,
ja, genau.
Das ist noch nicht lange her. Und tatsächlich ist es auch so. Ich meine, 30 Jahre Kinderrechtskonvention ist ja auch nicht viel, ist ja kein sehr langer Zeitraum, aber immerhin.
Aber das ist ein jahrhundertelanger Prozess,
genau.
Also angefangen mit dem Verbot der Kinderarbeit in unterschiedlichen Etappen im 19. Jahrhundert. Ich glaube, in Deutschland, im Kaiserreich, wurde das erste Mal 1896 schwere körperliche Züchtigung oder unangemessen hieß das, glaube ich, unter Strafe gestellt. Mhm. Das ist tatsächlich ein Prozess der Zivilisierung, Kinder als Wesen mit eigenem Recht anzuerkennen.
Und bräuchte man die Kinderrechte im Grundgesetz? Fordern ja viele.
Ja, ich als symbolischen Akt fände ich das gut, aber eigentlich ist das schon mit den Grundrechten und der Kinderrechtskonvention und den nationalen Gesetzen ganz gut abgedeckt. Es ist mehr eine Frage des kulturellen Wandels und da hat sich doch auch seit meiner eigenen Kindheit wahnsinnig viel getan. Also ich habe selbst noch körperliche Züchtigung erlebt in der Schule und zu Hause. Und das ist in dieser Form heute doch wahrscheinlich nur noch ganz am Rand unserer Gesellschaft der Fall.
Und es ist Ihnen auch gelungen, es persönlich nicht weiterzugeben, wie Sie uns schon mal erzählt haben hier in der Mitte.
Ja, wobei ganz wird man es nie los. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Das ist ein weites Feld. Deutschlandfunk Kultur hören Sie, Studio 9, der Tag heute mit Ralf Füchs, Gründer des Zentrums für liberale Moderne und unter anderem auch Buchautor. Sein neues Buch heißt Freiheit verteidigen. Das Vertrauen der Deutschen ins politische System ist deutlich gesunken, so titelt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die hat nämlich beim Institut für Demoskopie in Allensbach eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie viel Vertrauen die Deutschen haben in die Qualität der Regierungsarbeit und in die Stabilität des politischen Systems. Eine Frage war zum Beispiel, man muss sich ja die Fragen immer ganz genau angucken, um dann auch wirklich bewerten zu können, was im Ergebnis rauskommt. Eine Frage war, bewerten Sie die politische Stabilität als eine besondere Stärke Deutschlands? Und da haben 2015 noch 81% der Befragten Ja gesagt und jetzt sind es nur noch 57%. Wundert Sie das, Herr Füchs?
Nein. Das ist ein genereller Trend eigentlich in allen westlichen Demokratien. Der Vertrauensverlust in die politische Institution, in Parlamente, Regierungen ist schon dramatisch. hat aber auch spezifische Gründe jetzt in Deutschland. Die Bundesrepublik war ja lange sowas wie eine Insel der Stabilität. Mhm. Ja,
wenn man auch durch die Bundeskanzlerin, die das so ausgestrahlt hat.
Ja. Und das ist tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren doch massiv verloren gegangen. Das hat viel zu tun auch mit den internen Konflikten der Großen Koalition. Mhm. Das ist uns auch ein Ergebnis dieser Umfrage. Also wenn Sie eine Regierung ständig von innen heraus in Frage stellen, dann färbt das natürlich ab auf das Zutrauen in der Bevölkerung, in die Handlungsfähigkeit dieser Regierung. Und Handlungsfähigkeit ist ein großes Stichwort. Und ein zweites übrigens Zukunftsfähigkeit. Ist auch ein dramatischer Befund, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung sagt, wir haben ein massives Defizit an Zukunftsfähigkeit in der Politik. Und wenn man das dann auf die einzelnen Parteien runterbricht, sind die Zahlen noch viel dürftiger.
Aber was ja ein bisschen ungerecht ist, das ist die Tatsache, dass man ja der Großen Koalition gar nicht vorwerfen kann, dass sie zum Beispiel handlungsunfähig wäre. Es gab ja diese Halbzeitbilanz vor einiger Zeit, Anfang November. Da gab es eine Analyse der Bertelsmann Stiftung. Und da wurde festgestellt, in den ersten 15 Monaten dieser GroKo sind mehr als 60% der 296 Koalitionsversprechen umgesetzt worden oder zumindest begonnen worden.
Die übliche Antwort darauf ist, und das hören wir ja auch ständig von Politikern der Koalition und Regierungsmitgliedern, unsere Kommunikation ist zu schlecht. Unsere Leistungsbilanz ist eigentlich gut, aber wir verkaufen uns zu schlecht. Da steckt auch ein Moment von Wahrheit drin.
Genau, stimmt auch ein Stück weit.
Ja, vor allem, weil es eben in der Koalition, vor allem in der SPD in letzter Zeit, aber auch stärker aus der CDU heraus, ständig diese Angriffe auf die eigene Regierung gibt und die ständige Infragestellung, was wir da tun. Ja? Und das andere ist aber, dass ein Großteil dieser Leistungsbilanz, würde ich sagen, ist doch Verwaltung des Status quo. So, das ist so ein bisschen graduelle, man baut den Sozialstaat an dieser Ecke und an jener aus. Also jetzt die Grundrente zum Beispiel.
Genau, wollte gerade sagen, Stichwort Grundrente
zum Beispiel.
Geht Ihnen nicht weit genug?
Ja, es fehlen die großen Würfe, die glaubwürdige Antworten auf diese großen Zukunftsfragen geben, die die Leute doch umtreiben, ob das der Klimawandel ist. Sagen, das Paket, das die Bundesregierung vorgelegt hat, kann man auch sagen, ja, war ein Schritt vorwärts, aber
man hat sich immerhin darauf einigen können.
Ja, aber eben doch viel zu kurz gesprungen. Ja, oder ob das, wie gestalten wir die Globalisierung neu? Wie versuchen wir die digitale Revolution, also Automatisierung, Roboter, intelligente Maschinen so zu gestalten, dass das positiv für die Gesellschaft sich auswirkt, bis hin zur Migrationsfrage, ja, wo wir immer noch nicht geschafft haben, eine umfassende Einwanderungsgesetzgebung. So, und ich glaube, das ist das große Defizit und das schlägt sich dann in diesen Umfragen nieder, dass zu wenig Zukunft in der Gegenwart stattfindet.
Und in der Tat hat das Institut Allensbach konstatiert, die Unzufriedenheit mit der Regierung unterminiert das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates insgesamt. Aber dann ist ja natürlich die Frage, was kann denn getan werden? Könnte denn dann eine Neuwahl zum Beispiel helfen? Könnten die Deutschen dann zukunftsfähiger werden? Aber nein, eine Neuwahl wollen nur 31% der Befragten. Also gut, immerhin. Ja,
weil sie sich davon offenbar nicht besonders viel versprechen.
Aber das wäre ja dann vielleicht ein möglicher Weg.
Ja, aber das zeigt eben, dass es nicht nur ein Problem bei Union und SPD gibt, sondern das Parteiensystem insgesamt. Die Grünen, ich sage das gar nicht jetzt aus einer parteipolitischen Perspektive, schneiden da noch mit am besten ab. Interessanterweise liegen sie beim Wählerpotenzial. Also wenn man die Leute fragt, welche Partei könnten Sie sich vorstellen zu wählen? Dann liegen die Grünen inzwischen gleich auf mit der Union bei 34%. Mhm. Hätte man vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten.
Man weiß nur nicht, ob die Stimme dann tatsächlich bei den Wahlen den Grünen auch gegeben wird.
Nein, das sieht man ja. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen Wählerpotenzial und den aktuellen Umfragen und dem tatsächlichen Wahlverhalten. Aber offenbar werden sie noch am ehesten als die Partei wahrgenommen, die versucht, zukunftsfähige Antworten zu geben. Und das, würde ich sagen, ist doch eine ziemlich massive Aufforderung an Union, an SPD, an FDP, in die Puschen zu kommen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Vertrauen der Deutschen in die Politik gesunken ist. Das besagt eine Studie des Allensbach-Instituts für Demoskopie. Die Große Koalition sei für den Vertrauensschwund mitverantwortlich. Das steht da. Was kann die Große Koalition also tun? Was können die Parteien tun? Gucken wir auf die SPD. Die SPD möchte jetzt eine neue Parteiführung präsentieren. Und viele sagen, dass sich am Ende dieses langen Prozess des Suchens des Duo Scholz-Geiwitz durchsetzen wird. Aber wenn der jetzige Finanzminister Olaf Scholz das Rennen wirklich macht, zusammen mit Clara Geiwitz, dann könnte man sagen, was Sie eben, Frau Geiwitz, hier sagt.
Olaf Scholz ist ja schon so ein Stück Möbel der Politik. Also der ist seit gefühlt 25 Jahren, sorry Olaf, irgendwas Generalsekretär von Gerhard Schröder und dann war er Arbeitsminister. Jetzt ist er Vizekanzler.
Also Olaf Scholz, ein Stück Möbel der Politik, Herr Füchs. Ich meine, spricht das für ihn oder gegen ihn?
Witzige Metapher. Es gibt ja schon Möbelstücke, von denen man sich nicht trennen möchte, ja, mit denen man so vertraut sehen. Ist und die man mag und so. Also für mich ist das kein Kriterium, wie lange jemand schon in der Politik ist, sondern ob er noch neue Ideen hat, ob er noch Energie hat, etwas sagen anzupacken.
Und sehen Sie diese Energie bei Olaf Scholz?
Ja, jetzt war ja Olaf Scholz nie der Mann großer Visionen. Dafür ist er wahrscheinlich ein zu nüchterner Hanseat. Aber er hat doch als Hamburger Bürgermeister, würde ich sagen, nicht nur eine solide, sondern auch vorausschauende Politik gemacht, wenn man etwa an seine Wohnungspolitik denkt. Er hat die Wohnungsfrage viel früher aufgegriffen als die meisten anderen in der Republik, hat ein ehrgeiziges Wohnungsbauprogramm in Gang gesetzt. Als Finanzminister finde ich ihn eher bisher eine Enttäuschung, muss ich sagen.
Also, sein Festhalten an der schwarzen Null?
Ja, schwarze Null, von der er jetzt so Stückchen für Stückchen abrückt. Ich finde wenig Initiative, etwa in Richtung einer ökologischen Steuerreform, also einer wirklich grundlegenden Erneuerung unseres Steuersystems. Trotzdem, glaube ich, ist Scholz am Ende derjenige, der noch am meisten Vertrauen wecken kann und der noch am ehesten in der Lage sein wird, die SPD aus diesem Loch zu ziehen, in dem sie sich jetzt befindet. Weder sehe ich irgendeine charismatische Alternative, noch sehe ich, dass irgendwie große programmatische neue Ideen, wenn man jetzt mal von Kevin Kühnert, dem Halbstarken in der SPD, sagen, absieht mit seinen Verstaatlichungsfantasien. Also das ihm im Grunde auch zurück in die Vergangenheit. Juso-Politik der 80er Jahre wird jetzt als Zukunftsentwurf ausgegeben.
Okay, ich verstehe. Also Sie sagen, auf der einen Seite fehlt da wirklich der Zukunftsentwurf. Es sind alles alte Hüte, die uns da verkauft werden. Gleichzeitig sagen Sie, Olaf Scholz ist jemand, der schon Vertrauen einflößen kann, der für Kontinuität steht und der die SPD aus dem Loch oder aus dem Umfragetief holen könnte. Aber die Frage ist ja, viele in der SPD wollten eben genau diese Art der Politik, die auch für die Große Koalition steht, ja nicht mehr, sondern wollten einen anderen Kurs, der sich sehr stark profiliert und viel auch vielleicht weiter links positioniert wäre. Und dafür steht Olaf Scholz ja nicht.
Ja, sicher nicht. Aber das ist eine Entscheidung, die die SPD treffen muss, ob sie sich künftig als Linksopposition gegen eine schwarz-grüne Regierung oder was auch immer.
Ja, aber was für ein Dilemma
aufstellen will oder ob sie sagen will, wir sind jetzt die Kraft, die die rot-rot-grüne Republik anführen will.
Gucken wir noch.
Weder löst das aber bei mir große Begeisterung aus, noch sehe ich, dass da wirklich neuer Schwung in die SPD kommen könnte. Ich halte das für extrem kurzsichtig zu glauben. Ein Ausstieg aus der Koalition könnte die SPD retten. Ich glaube, der Gegenteil wird der Fall sein. Man sieht das übrigens auch bei der FDP. Die Entscheidung Lindners und der FDP-Führung, vor Jamaika zu fliehen, hängt ihnen weiter an und wird ihnen bis in die nächste Wahl anhängen, weil es als Flucht vor der Verantwortung gesehen wird.
Ganz kurzer Blick doch noch auf Ihre Partei. Da ist Annalena Baerbock, da ist Robert Habeck auch ein Dilemma in dieser Partei. Denn Annalena Baerbock hat so viele Stimmen gekriegt, ist so stark. Trotzdem ist Robert Habeck der eigentlich eher der Kanzlerkandidat denn dann wäre, wenn die Grünen ihn hätten und haben wollten. Wen von beiden würden Sie wählen?
ich habe jetzt keine Lust, Personalpolitik bei den Grünen zu machen. Ich habe ja auch gar keine aktive Rolle bei den Grünen. Aber ich würde sagen, Kanzlerkandidat sollte der sein, der am ehesten von der Bevölkerung gewählt wird und nicht der die meisten Stimmen in der eigenen Partei mobilisiert.
Wenn das Vertrauen in die Politiker, die an der Macht sind, geringer wird, dann suchen die Wähler womöglich nach Parteien, die neue Ansätze versprechen. Als eine solche Partei sieht sich selbst die AfD und die möchte sich nun ein bürgerliches Image zulegen, um Volkspartei werden zu können. Das geht hervor aus einem Strategiepapier, das heute der Berliner Tagesspiegel vorstellt oder über das der Tagesspiegel berichtet. Titel dieses Papiers: Strategie 2019 bis 2025, die AfD auf dem Weg zur Volkspartei. Geschrieben hat das zum großen Teil wohl der AfD-Parteivize und Berliner Landeschef Georg Pasterzky. Herr Füchs, die AfD, die neue Volkspartei, ist das denkbar? So pauschal gesagt.
Also in Ostdeutschland ist sie das halbwegs, muss man sagen, nach den letzten Wahlen. Vor allem in den Altersgruppen so bis 55 ist sie da die stärkste Partei inzwischen. Im Westen sehe ich das nicht, auch nicht mittelfristig. Sofern wir nicht in große soziale Verwerfungen geraten und sowieso dann das ganze Parteiensystem neu sortiert wird. Aber ich sehe die Gefahr eher darin, dass die AfD, auch wenn sie eine deutliche Minderheit bleibt, die politische Agenda, die politische Sprache verändert, die politische Kultur verändert und zunehmend seine liberale Werte erodieren.
Aber in der Tat sagt die AfD auch, im Westen hat sie eine gläserne Decke erreicht, vielleicht auch im Osten, also dass sie auf einem Plateau angekommen ist, von wo aus noch mehr Wählerstimmen sozusagen erstmal nicht in Sichtweite sind.
Ich glaube, dass sie tatsächlich das rechtsradikale Potenzial weitgehend ausgeschöpft hat und deshalb jetzt auch diese Sprachregelung, Versuch, Anschluss zu finden an die bürgerliche Mitte, sich, ich würde sagen, ein bürgerliches Mäntelchen anzulegen, weil in der Substanz ist die Partei ja immer stärker nach rechts außen gerückt. Und sie kriegen eben den Flügel um Höcke nicht los. Im Gegenteil, der bildet inzwischen das Zentrum der sagen Partei. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht und uns das zugemutet, so ein Interviewbuch genauer zu analysieren, das Höcke gegeben hat als eine Art Selbstdarstellung, ja, sagen Höckes Kampf. Und wenn Sie das genauer analysieren, das ist tatsächlich volle Kante völkischer Nationalismus. Das sind mehr als nur Anleihen an nationalsozialistischer Ideologie enthalten. Und solange das eine starke Strömung in der AfD ist und ich sehe nicht, wie sich das ändern sollte, ist es einfach nur Hohn, von bürgerlicher Politik oder bürgerlicher Partei zu sprechen.
Aber genau da sagt eben Georg Pasterzky, da müssen wir uns von abgrenzen, von diesem rechten Rand.
Ja, aber das schaffen sie ja nicht. Ja, im Gegenteil, gut, sie füttern ihn ja ständig.
Das Problem, also das ist sozusagen jetzt die Losung, die er ausgeben will. Äußerungen zur deutschen Geschichte über Minderheiten müssten sorgsam abgewogen werden, schreibt er.
Ja gut, das ist dann vielleicht eine Frage der Sprachregelung. Aber in der Substanz ist die AfD, und davon lebt sie, eine fremdenfeindliche, eine nationalistische, eine antiliberale, antieuropäische Partei. Und ich sehe überhaupt nicht, dass ihr eine Transformation gelingen könnte.
Die AfD hatte ja
dafür geklagt. Ist dieser bürgerliche Teil schon längst in der Minderheit.
Verstehe, hatte geklagt vor dem Thüringer Verfassungsgericht und ist gescheitert, denn sie wollte vom Verfassungsschutz nicht mehr als Prüffall bezeichnet werden. Aber das ist jetzt erstmal abschlägig beurteilt worden.
Ja, es gibt auch, wenn man Höcke einfach nur liest, was er so sagen von sich gibt, dann zielt das letztlich auf Umsturz. Ich würde auch sagen, das ist eine Systemopposition. die AfD jedenfalls in sehr starken sagen, Teilen. Die wollen eine andere Republik.
Und wie wollen sie das erreichen? Sie wollen Verankerung in der Gesellschaft. Das steht jetzt auch in diesem Strategiepapier, wenn ich jetzt den Tagesspiegel hier richtig interpretiere. Man will sich an den 68ern orientieren, die den Marsch durch die Institutionen wollten. Und die AfD will jetzt den Marsch durch die Organisationen antreten, sich also sozusagen in Organisationen mit großen Mitgliederzahlen irgendwie unentbehrlich machen und da mitarbeiten.
Sie nehmen tatsächlich Anleihen bei der Systemopposition von links, der seinen historischen, ja, also der Versuch, Vorfeldorganisationen aufzubauen, gesellschaftliche Verbände und Bürgerinitiativen zu unterwandern. Der Kampf um die kulturelle Hegemonie, das sollte man übrigens nicht unterschätzen, sind eben nicht nur Haut drauf Rechtsradikale, sondern sie versuchen, auch eine eigene Weltanschauung, eine eigene Ideologie zu entwickeln, die im Grunde nur eine Neuauflage der konservativen Revolution aus den 20er und 30er Jahren ist. Wir haben dazu ein eigenes Projekt, das heißt Gegenanalyse, wo wir mal diese Vordenker der damaligen Opposition von rechts gegen die Weimarer Republik noch mal analysieren. Karl Schmidt und Jünger und Heidegger und Spengler. Und was ihr heute im Umfeld der AfD sehen, das ist im Grunde nur eine Wiederkehr dieser alten antidemokratischen Ideologien. Aber das versuchen sie jetzt systematisch auch durch den Aufbau einer eigenen Stiftung. Sie versuchen Fuß zu fassen an den Universitäten. Also Stichwort Kampf um die kulturelle Hegemonie. Und sie betrachten das Parlament eigentlich wie die alte revolutionäre Linke nur als eine Art von Propagandabühne. Ja, sie wollen keine konstruktive Politik in den Parlamenten machen, sondern sie nutzen das als eine Tribüne für ihre Propaganda und für ihre Anklagen gegen das liberale Establishment.
Da muss man also ganz genau hingucken und es immer wieder auch formulieren, dass es so ist. Ja, schön, dass Sie da waren in dieser Mittagsstunde. Was nehmen wir mit aus der Stunde, dass wir die liberale Moderne stärken müssen?
Ja, wir sind tatsächlich in der Krise und ich glaube, der Schlüssel für den Weg aus der Krise ist die Zurückgewinnung von Zukunftsfähigkeit und Handlungsfähigkeit. Die Demokratie muss liefern und darüber wird sie wieder Vertrauen zurückgewinnen.
Danke, tolles Schlusswort.